Pavel Hendricks. So viel Liebe, wie du brauchst. Der Wegbegleiter für eine erfüllte Beziehung. Machen wir uns nichts vor. Wir alle wissen, dass nach dem Happy End-Schriftzug zum Schluss der romantischen Komödie die Probleme erst richtig anfangen. Jede Beziehung hat mit dem Alltag zu kämpfen, sobald die erste Verliebtheit vorbei ist. Viele Paare scheitern an dieser Herausforderung. Dabei ist es durchaus möglich, jede Beziehung so zu gestalten, dass sie für beide Partner langfristig erfüllend ist. Ein Weg dorthin ist es, die unbewussten Bedürfnisse des Partners kennenzulernen und herauszufinden, wie sie die Beziehung beeinflussen. In den Blinks zu »So viel Liebe, wie du brauchst« lernst du die Imagotherapie kennen, die auf der Freud'schen Psychoanalyse basiert. Sie ermöglicht es dir, deinen Partner besser zu verstehen, wiederkehrende Streitigkeiten endlich zu klären und deine Beziehung in ein Band selbstloser Liebe zu verwandeln. Blink Nummer 1. Unsere Partnerwahl wird unbewusst von Bedürfnissen aus unserer Kindheit geleitet. Wenn dir gesagt wird, dass du dir einen Partner ausgesucht hast, der deiner Mutter oder deinem Vater sehr ähnlich ist, dann bist du vermutlich entsetzt und streitest das ab. Aber du kannst nicht aus deiner Haut. Wir alle versuchen unterbewusst, die Welt unserer Kindheit wieder auferstehen zu lassen. Dieses Bedürfnis spielt auch bei der Partnerwahl eine große Rolle. Besonders deutlich zeigt sich das, wenn du deinen Partner wie ein Baby behandelst, also wenn du ihm oder ihr zum Beispiel verniedlichende Spitznamen gibst, über den Kopf streichelst oder deine bessere Hälfte sogar fütterst. Sigmund Freud, der Begründer der Psychoanalyse, behauptet sogar, wir alle seien wie weinende Babys, die sich nach der Liebe der idealen Mutter oder des idealen Vaters sehnen. Wir wählen unseren Partner oder unsere Partnerin also nach unbewussten kindheitlichen Bedürfnissen aus. Dabei suchen wir allerdings nicht nach unseren Eltern, sondern nach einem Imago, einem idealen zusammengesetzten Bild derjenigen, die uns in der frühen Kindheit versorgt haben. Wir hoffen, so die Sehnsüchte unserer Kindheit stillen zu können. Dieses Imago entwickeln wir schon in jungen Jahren. Wir wählen unseren Partner aus, weil sie uns auf einer unterbewussten Ebene an dieses Bild erinnern. Manche Menschen versuchen auf anderem Weg ein Gefühl der Vollständigkeit zu erreichen, indem sie sich einen Partner mit Charaktereigenschaften aussuchen, die genau das Gegenteil der eigenen sind. Es kommt zum Beispiel oft vor, dass ein Partner sehr schweigsam und der andere sehr mitteilungsbedürftig oder einer sehr organisiert und der andere recht chaotisch ist. Der Partner soll uns ergänzen. Daher suchen wir gerne das Gegenteil von uns selbst. Blink Nummer 2. Wenn wir eine Weile mit unserem Partner zusammen sind, bemerken wir Charakterzüge, die uns gar nicht gefallen. Die ersten paar Monate in einer neuen Beziehung sind immer toll. Doch dann fallen uns meistens immer mehr Dinge auf, die uns an unserem neuen Partner doch nicht so gut gefallen. Das ist kein Zufall. Denn das, was uns da so unangenehm auffällt, sind meistens Sachen, die uns an unsere Eltern erinnern. Es kommt zum Beispiel sehr häufig vor, dass jemand, der gewalttätige Eltern hatte, sich auch einen Partner sucht, der gerne handgreiflich wird. Oder dass jemand, dessen Eltern Alkoholiker waren, feststellt, dass auch sein Partner an irgendeiner Sucht leidet. Eigentlich überrascht das nicht, denn unser Unterbewusstsein sucht ja genau solche Menschen aus, die unseren Eltern ähnlich sind. Nehmen wir zum Beispiel Catherine und Bernard, zwei Klienten von Havel Hendricks. Bernard redete nicht viel. Nach einigen Therapiesitzungen stellte sich heraus, dass Catherines Vater depressive Phasen hatte, in denen auch er fast gar nichts sagte. Sie hatte Bernard wohl ausgesucht, weil sein Schweigen sie an ihren eigenen Vater erinnerte. Doch genau diese Eigenschaften führen dann meistens dazu, dass wir unseren Partner doch nicht mehr so sehr lieben. Bernards Schweigen nervte Catherine so sehr, dass die Beziehung in Gefahr war. Auch das Beispiel von John und Cheryl zeigt, dass wir zwar manchmal das suchen, was uns an unsere Eltern erinnert, aber oft auch genau das Gegenteil. Johns Mutter brachte ihm bei, dass er seine Gefühle, besonders seinen Zorn, immer streng unter Kontrolle haben muss. Daher liebte er Cheryls aufbrausendes Temperament. Es half ihm, sich mit seinen eigenen Aggressionen anzufreunden, die er seit seiner Kindheit unterdrückt hatte. Doch nach einer Weile begann er Cheryls Wutanfälle zu hassen. Sein Kopf war einfach überfordert damit, dass er die Wut so lange unterdrückt hatte und ihr jetzt so schonungslos ausgesetzt war. Im Grunde wollte er immer noch die Regeln seiner Mutter umsetzen. Cheryl brachte also versteckte Seiten von John ans Tageslicht. Dies führte dazu, dass er Angst bekam und seine Gefühle für Cheryl abkühlten. Blink Nummer 3. Sobald der Partner uns enttäuscht, suchen wir nach Notausgängen aus der Beziehung. Bis dass der Tod uns scheidet, ist heute meist nur noch eine Floskel, die bei kirchlichen Hochzeiten heruntergeleiert wird. Für die allermeisten Leute gilt heute, wenn es nicht klappt, dann bin ich eben wieder raus aus der Beziehung. Dafür halten sie sich unbewusst bestimmte Notausgänge frei. Dazu gehört zum Beispiel, dass die meisten Paare ganz unterschiedliche Hobbys haben. Die Zeit, die sie miteinander verbringen, besteht eher aus Erledigungen, Haushalt und Schlaf. In ihrer Quality Time sind sie dagegen mit Freunden oder den Kumpels aus dem Sportverein unterwegs. Viele Menschen verbringen ihre Zeit also lieber mit Bier trinken, Golf spielen, joggen oder auf Facebook statt mit ihrem Partner. Prinzipiell ist es gut, wenn jeder seine eigenen Hobbys hat. Das Problem ist nur, dass diese Beschäftigungen häufig ein Mittel dafür werden, dem eigenen Partner aus dem Weg zu gehen. Sie ermöglichen, dass man sich in die Werkstatt, die Kneipe oder die Kletterhalle verzieht. Als Teil der Imagotherapie brachte der Autor verschiedene Paare dazu, diese Notausgänge für 12 Wochen zu verschließen und stattdessen mehr Zeit gemeinsam zu verbringen. In dieser Zeit sollten die Paare viel miteinander sprechen und das Beste aus ihrer Zeit zu zweit machen. Die meisten Paare, die durchhielten, blieben auch danach noch lange zusammen. Warum benutzt du diese Notausgänge? Weil du unterbewusst vor deinem Feind fliehst. Denn sobald das Imago darin versagt, Bedürfnisse zu erfüllen, verbindet dein Unterbewusstsein den Partner mit schmerzlichen Gefühlen. Laut Freud ist hier der primitive Teil deines Gehirns in Aktion, das limbische System. Es hat sich seit Beginn der Menschheit kaum verändert und assoziiert diese schmerzlichen Gefühle sogar direkt mit dem Tod. So wird dein Partner unbewusst zu einem Feind, dem du entkommen willst. Doch mit dem beschriebenen 12-Wochen-Programm ist es möglich, diesen Irrtum des Gehirns zu korrigieren und stattdessen ein Gefühl der Sicherheit zu empfinden, das durch Hingabe und Treue verursacht wird. Blink Nummer 4. Die richtigen Geschenke können dafür sorgen, dass die Liebe zurückkehrt. Wenn du einem Obdachlosen einen Euro gibst oder ihm einen Kaffee kaufst, dann erwartest du meistens keine Gegenleistung. In der Familie sieht das ganz anders aus. Wir machen Geschenke, weil wir uns dazu verpflichtet fühlen. Wenn wir uns gegenseitig mit etwas helfen, dann erwarten wir auch, dass uns dieser Gefallen irgendwann zurückgegeben wird. Wer allerdings eine erfolgreiche Beziehung führen will, sollte möglichst schnell wieder lernen, die Bedürfnisse des anderen bedingungslos zu erfüllen, genauso wie sich unsere Eltern um uns gekümmert haben, als wir noch Babys waren. Die Erwartungen an Geschenke sind in jeder Paarbeziehung sehr hoch. Da wir unseren Partner unterbewusst als Caregiver wahrnehmen, also im Prinzip als unser perfektes Elternteil, erwarten wir auch, dass er oder sie immer alle unsere Bedürfnisse erkennt. Daher wünschen wir uns, dass er oder sie uns, je nach unseren aktuellen Sehnsüchten, Dinge oder Aufmerksamkeit schenkt. Im Prinzip erwarten wir damit allerdings leider auch, dass unsere Partner das Gedankenlesen lernen. Aber woher soll die bessere Hälfte denn wissen, dass wir genau jetzt gerne eine Schachtel Pralinen und einen Liebesbeweis hätten? Sich gegenseitig etwas zu schenken, und sei es nur eine Kleinigkeit wie ein Kompliment, erfordert daher immer Interaktion. In seinem 1980 erschienenen Buch Helping Couples Change entwickelte der Psychologe Richard Stewart daher das Programm der Caring Days. Paare sollten alles aufschreiben, was sie sich insgeheim von ihrem Partner wünschten, vom Kücheputzen bis hin zu einem Blumenstrauß. Anschließend zeigten sich die Partner gegenseitig ihre Listen und versprachen sich, jeden Tag ein paar dieser Wünsche zu erfüllen. Stewart fand heraus, dass das eine großartige Methode war, um dem Partner zu zeigen, dass er wirklich geliebt wird. Dabei macht das keinen großen Unterschied, ob man dem Partner etwas vorspielt oder es einem selbst wirklich wichtig ist, was man da gerade schenkt. Die Hauptsache ist, dass sich der Empfänger geliebt fühlt und der Geber sich ganz auf seinen Partner konzentriert. Diese kleine Veränderung im Verhalten bewirkt eine tiefe Veränderung in den Gefühlen der Partner füreinander. Wenn wir uns aktiv kümmernd und fürsorglich verhalten, können wir das vergiftete Klima in einer scheiternden Beziehung wieder in Liebe verwandeln. Blink Nummer 5. Urteilsfreies Zuhören ist einer der Grundsteine einer erfolgreichen Ehe. Ein weiteres Erfolgsgeheimnis glücklicher Ehen ist das urteilsfreie Zuhören. Hendrix hat eine dreistufige Übung entwickelt, mit der du diese Form des Zuhörens lernen kannst. Der erste Schritt ist das Spiegeln. Darin stellst du sicher, dass du deinen Partner richtig verstanden hast. Dazu solltest du das, was er oder sie gesagt hat, mit eigenen Worten wiederholen. Wichtig ist, dass du dabei wertfrei bleibst und nicht etwa eine Entschuldigung oder Erklärung abgibst. Stellen wir uns vor, Partner A sagt, seit wir zusammenleben, ist es ein Problem für mich, dass du rauchst. Dann sollte Partner B an dieser Stelle antworten, ja, ich begreife, dass es dich stört, dass ich rauche, seit wir in der gleichen Wohnung wohnen. So macht B deutlich, dass er verstanden hat, was A sagt. Der zweite Schritt ist dann das Validieren, indem du bestätigst, dass du die Logik hinter den Argumenten deines Partners nachvollziehen kannst. Es ist für viele Menschen sehr wichtig, dass ihr Gegenüber ihnen folgen kann und auch ihren Gedankengang versteht. Nehmen wir zum Beispiel Doug und Rita, die bei Hendrix in Behandlung waren. Doug war oft nicht derselben Meinung wie Rita, doch er sagte nichts, weil er einen Streit vermeiden wollte. Rita hingegen konnte nicht verstehen, warum Doug nie auf sie einging. Also schlug Hendrix vor, dass Doug Ritas Argumente spiegeln und validieren sollte. Dazu war es nicht einmal nötig, dass er mit ihr einer Meinung war, aber er zeigte ihr damit, dass er ihr zuhörte und sie ernst nahm. Die Therapie funktionierte, denn man erwartet von seinem Partner meistens überhaupt nicht, dass er der gleichen Meinung ist, aber sehr wohl, dass er die eigene Meinung respektiert. Der dritte Schritt des urteilsfreien Zuhörens ist das Einfühlen, mit dem du deinem Partner deutlich machst, dass seine Gefühle nachvollziehbar sind. Einige Menschen brauchen oft eine Bestätigung dafür, dass ihre Emotionen angemessen oder zumindest verständlich sind. Allein diese Zustimmung entschärft die Situation entscheidend. Blink Nummer 6. Durch Rahmenhandlungen kannst du deine Wut ausdrücken, ohne deinen Partner zu verletzen. Es ist in jeder Beziehung unvermeidbar, dass du einmal wütend bist und mit deinem Partner darüber sprechen musst. Leider verletzen wir den anderen schnell, wenn wir in Rage sind. Daher hat Hendrix sogenannte Rahmenhandlungen entwickelt, mit denen du deine Wut kontrolliert und behütet ausdrücken kannst. Das schon erwähnte urteilsfreie Zuhören ist eine dieser Rahmenhandlungen, denn damit hilfst du deinem Partner, seine Wut in einer kontrollierten Situation abzulassen. Anstatt auf eine Attacke mit einer Gegenattacke zu reagieren, unterstützt du ihn durch das urteilsfreie Zuhören dabei, seine Gefühle in Worte zu fassen und damit zu entschärfen. Eine weitere Rahmenhandlung ist die Schlüsselszenentherapie. Sie ist besonders geeignet für Paare, die sich immer wieder über dasselbe Thema streiten und bei denen diese Streite immer ähnlich ablaufen. In solchen Fällen müssen Partner zu einer Art Theaterregisseur werden und den Streit so umschreiben, dass er endlich gelöst werden kann. Jack und Deborah, ein Paar, das bei Hendrix in Behandlung war, stritten sich zum Beispiel immer auf dieselbe Weise. Deborah wurde immer lauter und fordernder, während Jack sich immer weiter in sein Schneckenhaus zurückzog. Der Schlüsselszenentherapie folgend setzten die beiden sich zusammen und überlegten, was sie anders machen würden, wenn sie Regisseure und der Streit eine Szene wäre. Schnell wurde klar, dass Jack dringend mehr sprechen müsste, um dem Publikum seinen Punkt klarzumachen, während Deborah sich zurücknehmen sollte. Als sie an der Szene arbeiteten, konnten die beiden ihre Wut durch die distanzierte Perspektive des Regisseurs ausdrücken und wurden daher während des Streits nicht durch ihre Gefühle überwältigt. Schließlich gibt es noch eine weitere Rahmenhandlung, in der einer der beiden Partner den Therapeuten des anderen spielt und ihn auffordert, seine Wut herauszulassen. Indem er zum Beispiel Sätze sagt wie »Erkläre mir deine Wut genauer«, ermutigt er den anderen, dieses Gefühl ganz genau zu durchleben und dadurch Läuterung zu erfahren. Blink Nummer 7. Sich für den Partner zu verändern, ist ein Zeichen der Zuneigung und die Grundlage für Agape, die reinste Form der Liebe. Wenn dir jemand sagt, dass du dich für deinen Partner verändern musst, dann denkst du dir wahrscheinlich, dass das überhaupt nicht in Frage kommt. Lieber würdest du dir vermutlich einen Partner suchen, der dich so liebt, wie du bist. Schließlich bist du ein Individuum und hast Respekt vor deiner Persönlichkeit verdient. Wer aber eine erfolgreiche Beziehung führen will, muss über seinen Schatten springen und bereit sein, einige seiner schlechteren Eigenschaften aufzugeben, damit er zu einem besseren Partner wird. Sich für den Partner zu verändern, ist ein Zeichen der Liebe. Du erinnerst dich vielleicht daran, dass wir alle in der Partnerschaft versuchen, die Bedürfnisse aus unserer Kindheit zu stillen. Die Einzigen, die das tun können, sind unsere Partner. Umgekehrt bist du die einzige Person, die diese Bedürfnisse deiner besseren Hälfte stillen kann. Erst wenn du das tust, kann deine Beziehung absolut erfüllend sein. Keine Angst, das bedeutet nicht, dass du deine Persönlichkeit vollkommen aufgeben musst. Du solltest aber bereit sein, ein oder zwei Angewohnheiten dauerhaft zu ändern. Zum Beispiel könnte es sein, dass sich dein Partner von dir wünscht, dass du ihm mehr emotionale Unterstützung gibst. Dann solltest du, so gut es geht, versuchen, diesen Wunsch zu erfüllen und eine fürsorglichere Person zu werden. Diese Art der Persönlichkeitsveränderung ist gleichzeitig die Grundlage für Agape, die reine und universelle Form der Liebe. Agape kann nur derjenige empfinden, der sein Ego zurückstellt. Genau das passiert, wenn man bereit ist, sich selbst für jemand anderen zu verändern. Das bedeutet quasi den Tod des Egos. Doch du musst dich nicht davor fürchten, denn sobald du dein Ego losgeworden bist, kannst du die Gefühle anderer Menschen besser verstehen und eine bedingungslose Liebe zu anderen Personen, vor allem zu deinem Partner, entwickeln. Das waren unsere Blinks zu Havel Hendricks, so viel Liebe, wie du brauchst. Die Kernaussage dieses Buches ist, dass wir alle versuchen, durch unsere Beziehungen unterbewusste Bedürfnisse aus der Kindheit zu stillen. Sobald wir das verstanden haben, können wir unsere Beziehung mithilfe verschiedener Techniken so umgestalten, dass sie für beide Partner erfüllend sind. Dabei ist wichtig, dass wir bereit sind, uns selbst ein bisschen zu verändern. Wer das schafft, erreicht das Ideal der bedingungslosen und universellen Liebe. Und jetzt sind wir gespannt, wie dir unsere Blinks gefallen haben und ob du Feedback hast. Schreib uns doch einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit so viel Liebe, wie du brauchst, als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.